Freunde, wir schlittern auf die Weihnachtszeit zu. Und wie das bei den Nostromos so üblich ist, ignorieren wir das und besprechen einfach weiter geilen Kram. Wir lassen Kevin allein zu Haus und werden uns lieber mit der Nostromo auf einen Fluss begeben. Ein Fluss, der ins Nichts führt und wo Laternen hinausragen und ab und zu flackern. Und wir freuen uns auf Neonlichter, wir freuen uns auf angenehme Synthi-Sounds. Und damit ich mich hier nicht ganz alleine freue, bin ich auch nicht alleine hier. Und begrüße erstmal den lieben Basti. Hallo Basti.
Hallo, einen wunderschönen guten Abend, liebe Udo.
Einen wunderschönen guten Abend. Und ich begrüße den lieben Fred zur großen Runde. Hallo Fred.
Schönen guten Abend.
Einen wundervollen. So, ich habe hier heute die große Ehre und die Herausforderung, diesen Film moderieren zu dürfen, weil ich habe ihn nämlich auch angeschleppt. Und ich habe etwas angeschleppt, was ich persönlich für sehr besonders halte. Nämlich Ryan Goslings einzige Regiearbeit, die er bisher so abgeliefert hat, mit dem wohlklingenden Titel Lost River aus dem Jahre 2014. Und für mich ist das ein sehr besonderer Film. Warum das so ist und was ihn dazu macht, dazu kommen wir im Verlaufe des Gesprächs. Mich interessiert erstmal, lieber Basti, was verbindest du überhaupt mit Ryan Gosling?
Oh, das ist eine gute Frage. Auf die war ich ja gar nicht so vorbereitet. Aber das Erste, an was ich immer denken muss, sind so zwei, drei Szenen aus bestimmten Filmen. Zum einen natürlich Drive. Also das ist so, finde ich, so der Go-To-Ryan Gosling-Film so für mich. Muss ich sagen. Da habe ich sehr viel Liebe übrig. Vor allem, ich mag Winding Refn und der passt halt einfach wie Arsch auf einmal da rein. Und dann gibt es so wirklich so ein paar, zwei, drei wirklich sehr markante Szenen aus dem letzten Blade Runner. Den mochte ich auch sehr. Und es gibt dann noch so einen anderen Film, den hat er mit George Clooney gemacht. Ich glaube, The Ides of March müsste das gewesen sein.
Ja, genau.
Den mochte ich zum Beispiel auch sehr. Also ich mag auch den, seine ganze Ausstrahlung. Ich mochte ihn sogar in Barbie. Also so ganz grundsätzlich, um es kurz zu machen, ich sehe den Mann eigentlich wirklich sehr, sehr, sehr gerne.
Schön, das freut mich. Fred, hast du dieselben Eindrücke oder sind es bei dir andere? Und wenn ja, welche?
Es sind noch ein paar mehr, glaube ich. Erstmal ziemlich dieselben. Bei mir ist Blade Runner der neue wirklich, ist ein Film, den ich schon oft gesehen habe, den mag ich einfach unglaublich. Und dann aber zusätzlich noch zu Drive auch, den ich auch sehr mag, sind es die Nice Guys zum Beispiel. Falls ihr den kennt, den habe ich tatsächlich zufällig beim Kino gesehen, den mochte ich sehr. Schöner Buddy-Movie mit Russell Crowe zusammen. Und den letzten, den ich neu von ihm gesehen habe, außer Lost River, ist tatsächlich The Fall Guy. Eine nicht so gelungene Colt Sievers, wenn ihr Colt Sievers noch kennt, ein Colt für alle Fälle, eine Colt Sievers-Verfilmung.
Ja, den habe ich noch nicht gesehen. Der wurde mir empfohlen, aber ich habe ihn noch nicht gesehen. Jetzt höre ich hier also die Gegenthese zu dieser Empfehlung. Auch spannend. Ich werde ihn wahrscheinlich trotzdem irgendwann mal gucken. Genauso wie, ich glaube, mir wurde auch mal empfohlen, A Place Beyond the Pines heißt der, glaube ich.
Den habe ich, glaube ich, auch gesehen,
Ach, und weißt du da noch, wie du den fandest?
Nein, weiß ich leider nicht.
Habe ich auf jeden Fall mal Gutes gehört, wollte ich ganz gerne mal nachholen irgendwann. Den kennst du auch nicht, Basti, oder?
Den hat mir tatsächlich meine Partnerin vorgeschlagen und mir auch dabei noch den Gossip gesagt, dass er dabei seiner Frau und Partnerin Eva Mendes kennengelernt hat. Aber gesehen habe ich noch nicht.
Das hatte ich auch irgendwo mal gelesen, ja, ganz genau. Eva Mendes übrigens ganz spannend, die hier auch in verschiedenen Parts beteiligt ist an diesem Film, aber dafür keinen Credit wollte, sondern also nur den Credit für die Schauspielerei. Das ist bis dato, glaube ich, wenn ich mich nicht irre, immer noch ihr letzter Film, in dem sie mitgespielt hat. Ja, das finde ich auch irgendwie abgefahren. Also irgendwie finde ich, sie ist nämlich ein Gesicht, was mir damals irgendwie total oft begegnet ist. Oder ich habe sie immer auch als große Schauspielerin empfunden und mir war gar nicht bewusst, dass sie jetzt so lange schon futsch ist. Das ist ja nun wirklich schon lange, 11 Jahre jetzt, ne? Wow, lange Zeit. Fred, was wusstest du von diesem Film im Vorfeld und wenn du gar nichts wusstest oder auch wenn du was wusstest, was hast du erwartet?
Bevor du diesen Film vorgeschlagen hattest, wusste ich nichts. Ich wusste nicht mal, dass es den Film gibt. Oder wenn ich mal drüber gelesen hatte, weil ich schon bestimmt bei Ryan Gosling mal in die Vita geguckt habe, ist der einfach untergegangen. Und da ich meistens bei IMDb gucke, ist das leider mit eins der ersten Sachen gewesen, die dann auffallen, wenn man da nachschaut. Du hast den empfohlen und ich guck mal kurz, was ist denn das für ein Film? Und da sieht man gleich die Bewertungen. Und die sind ja nicht so prall. Und ich, vielleicht habe ich ihn deswegen dann auch gleich weggeskippt. Leider, wie man sagen muss.
Und Basti, wie war das bei dir? Hattest du irgendwie entweder eine Ahnung von diesem Film, wusstest du mehr über den Film oder hattest du eine gewisse Erwartung und wenn ja, welche?
Also ich wusste zu dem Zeitpunkt, als er rauskam, um dessen Existenz und interessanterweise habe ich damals ein Gespräch vom Longtake-Podcast gehört. Ich glaube, den hast du auch mal gehört. Und die haben den mal kurz mit angerissen und verrissen. Und ich muss das gehört haben, denn ich habe es nämlich jetzt versucht nachzuhören, habe gesehen, dass ich die Folge schon gehört hatte und zwar ziemlich genau sogar auch wann. Ja, und ansonsten ist der Film komplett in Vergessenheit geraten und dann hatte ich jetzt bloß die Trailer gesehen und habe mir gedacht, oh cool, da freue ich mich aber drauf, aber ansonsten hatte ich keine Ahnung, richtig vergessen.
Und auch keine Erwartung, also hattest du irgendwie eine Idee, was hier auf dich zukommen könnte oder einfach... Keine Ahnung, manchmal hat man auch Erwartungen, ohne eine konkrete Idee zu haben, ne?
Also sagen wir so, der Film hat ja gewisse Vorschusslorbeeren erhalten in unserer Bubble, wird doch sehr kontrovers besprochen. Und da dachte ich mir so, das ist bestimmt ein Film, der ist genau was für mich. Weil wenn ich das schon sehe, dass da Leute Probleme mit dem Erzählstil haben und was weiß ich noch alles, dachte ich mir so, das ist genau meine Baustelle. Und so bin ich natürlich auch rangegangen, muss ich übrigens sagen. Ich bin genauso rangegangen, ich habe Winding Refn gesehen, ich habe, also als Vergleich, ich habe, wie heißt der, David Lynch gelesen und solche Namen halt. Und wie heißt der hier, der... Badlands-Regisseur Terrence Malick, dachte ich mir so, I'm in. Und dann habe ich den Trailer gesehen und dachte mir so, okay, ich schaue mir lieber den englischen Trailer an, weil der deutsche ist ungenießbar wegen dieser furchtbaren Synchro und dachte mir so, ich freue mich. Ich freue mich wirklich sehr auf die Sichtung.
Mega. Fred, auf welchem Medium, auf welche Art hast du den Film geguckt?
Ich habe ihn mir geliehen online und habe...
Okay, hast du...
Ja.
Hast du da das Filmplakat gesehen? Ich weiß gar nicht online, ob das da abgebildet ist, das Originalplakat mit dieser Eingangstür.
Da muss ich mal schauen, irgendwas Blaues ist mir in Erinnerung. Ansonsten habe ich da nicht drauf geachtet. Ich guck mal kurz.
Das kann nämlich...
Nee, hier dort online sind die Gesichter einfach. Ist so ein lilanes. Bei Apple TV habe ich mir es geliehen. Da war der gerade sehr günstig im Angebot. Aber ich glaube, bei Best Streamed, das hatte ich dem vorher geschaut, wo der zu erhalten ist und da kann es sein, dass ich das Plakat hatte. Meine Erwartung war auf jeden Fall, ich wusste noch Fantasy. Ich habe was, mehr wusste ich auch nicht und habe auch extra versucht, nicht mehr zu lesen und habe was mehr Märchenhafteres und ich weiß nicht, wie so, wenn leichter verdaulich, sage ich mal, oder so grob darunter erwartet.
Verstehe ich. Ich habe damals dieses Plakat gesehen und ich meine jetzt wirklich dieses Plakat mit der Eingangstür, was ich sehr eindringlich finde oder eindrucksvoll finde und habe den damals gesehen, wirklich als der rauskam. Ich kann gerade aber nicht mehr genau sagen, ob im Kino oder direkt als der dann zu Hause rauskam. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr. Ich glaube fast, ich habe den im Kino gesehen, aber bin mir überhaupt nicht richtig sicher. Ich habe ihn auf jeden Fall ganz früh gesehen, als der frisch da war, weil ich irgendwie sehr heiß drauf war. Durch auch den Trailer und dadurch, dass ich wusste, wer da die Musik gemacht hat, da war ich direkt all in und einfach super neugierig, weil Ryan Gosling kam ja so gerade aus seiner Reffen-Phase raus. Der hatte da zum einen den Drive gemacht, den du erwähnt hattest, Basti, und dann noch Only God Forgives. Und direkt nach Only God Forgives ist dann halt dieser Lost River hier entstanden bzw. rausgekommen. Und ich hatte halt schon so den Eindruck... Die Stilelemente kriegen mich. Der Musiker Johnny Jewel, der bei den Chromatics mitmacht, den mag ich sehr. Da habe ich ein totales Faible für und wusste direkt, wenn der die Musik macht, kann das eigentlich nur mein Ding werden. Ja, und musste den halt direkt sehen, als das irgendwie dann möglich war und bin dann da so reingeschlittert. Apropos reinschlittern, Basti, so die erste halbe Stunde, sowas, ein Opening macht ja immer irgendwie was mit einem und ich weiß auch, dass so ein Opening mit dir oft auch was macht, so eine Fahnenrichtung, ob du dich auf einen Film einlässt oder nicht. Wie war das hier mit der ersten halben Stunde für dich?
Also die erste halbe Stunde war wirklich so ein, ich versuche natürlich erstmal zu entschlüsseln, wie möchte der Film erzählen, wie möchte der Film, also wie hat der Film seine Sprache? Und nach einer halben Stunde war der Punkt erreicht, dass ich aufgegeben habe, die Sprache dieses Films erfassen zu wollen. Mhm. Da war der Punkt erreicht, wo ich meine Geduld, meine Lust und Laune verloren habe, ziemlich genau nach einer halben Stunde, und ich es aufgegeben habe. Das war der Moment, wo ich dachte, so wie, okay, wie lange geht denn jetzt noch? Ich hole mir jetzt noch fixen Tee und gehe mal ganz tief in mich, und dann habe ich danach dann die Bilder auf mich wirken lassen und einströmen lassen. Und das ist tatsächlich genau nach einer halben Stunde passiert, um die Frage so kurz zu beantworten.
Das wäre dann der Punkt, also exakt nach einer halben Stunde, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, ist genau die Szene, die dann auch in diesem Club spielt. Das müsste so bei Minute 28 oder sowas müsste das eigentlich passieren. Das
kurz davor, also, genau, kurz davor.
Kurz ist davor. Das,
kurz davor war dann der Punkt.
Spannend. Fred, ging dir das auch so mit dem Anfang? Was haben die ersten 30 Minuten plus minus so mit dir angestellt?
Die haben mich schon sehr in den Film reingesogen. Ich kann nicht sagen, also es ging mir in dem Sinne ähnlich wie Basti, dass ich ziemlich schnell dachte, okay, also der Film will wahrscheinlich nicht eindeutig sein oder mir dafür in die Hand geben, aber ich habe die Atmosphäre des Films sehr gemocht und habe ihm und habe dann über das, was mich verstört hat oder nicht anhand war, mehr oder weniger ganz gut drüber wegfühlen können. Aber der Anfang war auf jeden Fall, hat dem Film ganz viel Vorstoß gegeben.
Interessant. Basti, wie fandest du das Setting, in das der Film da so in den ersten Minuten reingeworfen wird? Wir haben da ja Detroiter Vorstadt, verlassenes Dorf oder mehr oder minder verwaistes Dorf, das immer weiter in Flammen aufgeht und abgerissen wird. Wie hat dich das so erwischt oder konntest du diese Stimmung greifen?
Also die Stimmung kann man ja eigentlich immer greifen. Also da ist der Film ja relativ klar. Der versucht da einen schon an die Hand zu nehmen mit Musik und eben halt auch mit den Bildern, die auch richtig krass auch aufgeladen sind. Da ist ja wirklich kaum eine Einstellung, die nicht irgendwie eine Bedeutung halt inne hat. Und dieses Vorstadt-Setting, das habe ich zwar schon verstanden und auch die Prämisse, also die ist ja relativ offensichtlich und ziemlich einfach, dass das Detroit genau ist, das habe ich tatsächlich nur im Nachlesen halt, also in Recherche dann eigentlich erst rausgefunden. Das hätte ich so jetzt nicht ausmachen können, da der Film zum Großteil bemüht ist, so eher Wiesen zu zeigen und mehr am Rande einer Großstadt zu zeigen oder alte, zugewucherte Vergnügungsparks zu zeigen oder sowas, aber weniger jetzt dieses krasse Urbane, so wie man es sich jetzt vorstellen würde. Also bei Detroit muss ich an Beverly Hills Cop denken oder ich muss hier an, wie heißt der von fast zum gleichen Jahr, It Follows.
48 Stunden? Ach so, okay.
It Follows, der ist ja auch da draußen. Da gibt es so ein paar Szenen, aber so ganz grundsätzlich wäre ich jetzt nicht auf Detroit gekommen, muss ich dazu sagen. Aber dieses urbane, verfallene Vorstadt-Setting, das habe ich natürlich schon verstanden, na klar. Und muss auch sagen, also das ist natürlich also wirklich coole Location-Scouting, die sie hier betrieben haben. Also haben sie schöne Plätze gefunden. Und das hat mir wirklich alles gut gefallen, die Bilder.
Ja, da ist Ryan Gosling auch irgendwie, bevor die Drehs und so weiter losgingen, dann noch selber mit der Kamera mal raus und ist da rumgefahren und hat verschiedene Orte gefunden und abfotografiert und abgefilmt und so. Das finde ich ganz schön. Scheint recht organisch entstanden zu sein. Und ich finde, man merkt auch sehr viel die echten Orte und dass da auch ein Gespür war für echte Orte und Bilder innerhalb so dieser ganzen Landschaft, so in diesem Setting, was da ist. Und das, ich finde, das hat so ein entfremdetes Gefühl. Ging dir das auch so, Fred? Wie hast du diesen Ort für dich empfunden?
Was meinst du mit entfremdet?
Naja, so ein Ort, der irgendwie, als würde er schon real existieren, aber irgendwie auch was Überirdisches haben. Dadurch, dass er so verwaist ist, dadurch, dass er so leer ist und dadurch zum Beispiel diese Taxifahrten finde ich unglaublich faszinierend, weil das so gedreht ist, dass man durch die Fenster eigentlich nur durch diese Neonlichter und durch die Striemen, durch die Art, wie das gefilmt ist, durch den ganzen Blur, nur erahnen kann, was da so ist und dass man sich eigentlich so sein eigenes Bild macht, aber so ein bisschen, als wäre man in einer Anderswelt, so ein bisschen entrückt von unserer. Weißt du, was ich meine?
Ja, dann weiß ich, was du meinst. Ich bin ja so und so schon mit dem eher im Kopf gehabt, dass ich habe nur bei kurz gelesen als erstes so Fantasy, Dark Fantasy und dachte, jetzt ist alles offen, was kann alles sein? Lost River taucht er vielleicht im See und der Film geht dann unter Wasser weiter, Dimensionswechsel, was auch immer. Und mit dem ganzen Feeling, was der Film hat, mit dem, ich glaube, am Anfang kommt es erst jazzig, dann kommen bald die Synthes rein und diese, ich habe es für mich nicht als entfremdet, sondern entrückt. Habe ich dafür traumhaft entrückt, habe ich mir als aufgeschrieben für das, wie der auf mich wirkt, in großen Teil der Zeit, dass es alles so unwirklich wirkt. Und als ich, also auch nachdem ich gelesen habe, das ist Detroit, habe ich gefragt, wie weit mussten die ans Stadtzentrum von Detroit fahren, um das zu filmen? Also das ist überhaupt auch nicht so, wie Basti sagte, das ist nicht Detroit und auch nicht, wenn man irgendwie an die Autoindustrie drängt und die verlassenen Werke. Irgendwie sieht das viel grüner aus, überwucherter, als wäre das eine kleine Location. Ja. Als wäre das eher so Midwest oder sowas, eine verlassene Stadt.
Es ist auch nicht Detroit selber, sondern das sind die Vororte von Detroit. Ne? Also das ist halt wirklich weiter draußen. Also das ist schon völlig richtig. Das ist jetzt nicht mitten in der City. Da ist höchstens so ein Teil von dieser Taxifahrt. Da weiß ich nicht genau, wie weit sie da halt reingecruised sind. Ne? Aber das, was wir da ansonsten sehen, ist eher vor Ort.
Ja. Und auch der ganze Film wirkt so, also auch mit den von der Story her, dass alle sich dort so gefangen fühlen, als ich hätte auch nie gedacht, dass es in der Nähe von einer Großstadt sein soll, sondern eigentlich irgendwo, wo man auch nicht weg kann. So fühlt sich der Film eher an. Es ist sonst nicht erklärlich, warum die Leute da nicht einfach weggehen, wo so viel Elend da ist. Und so, der Film hat sich auch eine ganze Zeit für mich so angefühlt, als wenn ich gar nicht wüsste, soll das die Realität sein oder ist es halt in welcher Art von Realität spielt das? Oder ist das gerade, wo der Bully dann auf dem Auto auf dem Sessel zum ersten Mal zu sehen ist, habe ich eher an Mad Max gedacht und an irgendwie, ist das jetzt ein postapokalyptisches Setting eigentlich? Anarchistisch alles und es ist nicht so klar, in welchen Verhältnissen das ist. Und es ist eigentlich ziemlich lange nicht klar, finde ich. Oder war mir nicht klar, wie genau diese Welt eigentlich funktioniert und wie da die Regeln sind, auf welcher Basis die Menschen da so handeln, wie sie handeln. Das ist also sehr traumhaft, absurd und ja, andersweltlich.
Ich glaube, das ist auch wirklich genauso gewollt, gerade dieses Traumhafte war. Also das, was uns als Thema ja schon sehr schnell hingelegt wird und das wird auch ausgesprochen und das wird auch mehrfach sehr, sehr klar angedeutet. Ich habe das hier so als Oberthema auch zu dem Film aufgeschrieben, ist eben, für mich ist das der Film der Inbegriff des amerikanischen Albtraums sozusagen. Also quasi die Antithese des amerikanischen Traums in einen Film gepackt und in Figuren gepackt und in Bilder gepackt und Stimmungen gepackt. Und das finde ich, wenn man das unter dem Gesichtspunkt anschaut, super interessant. So. Und der amerikanische Traum, der wird da auch sehr, sehr früh namentlich erwähnt, in einem Gespräch, was da stattfindet. Und dieses Thema zieht sich irgendwie durch, zieht sich durch den Film durch auf verschiedene Arten. Und ich glaube, darauf ist das eben ein Märchen, eine Parabel, eine vereinfachte Erzählung. Und so können wir das vielleicht mal etwas in Ruhe aufdröseln. Aber was mich erstmal interessiert, wir lernen ja auch relativ schnell in den ersten Minuten schon fast sämtliche wichtigen Charaktere kennen oder eigentlich schon sämtliche wichtigen Charaktere kennen, auch in dieser ersten halben, dreiviertel Stunde. Basti, wie fandest du die Charaktere und wie fandest du die Schauspieler zu den Charakteren?
Also die Charaktere fand ich jetzt so zum Großteil eigentlich durch die Bank weg doch recht gut. Weil die haben ziemlich viel Narrenfreiheit gehabt, würde ich jetzt mal behaupten. Die haben ganz viele kleine Macken eingebaut in ihre Figuren. Die haben so ein Mikro-Timing irgendwie. Mit einer Ausnahme muss ich dazu sagen, und zwar ist das tatsächlich der Hauptdarsteller. Wie heißt der da?
Ian de Castecker.
Genau, der. Der war für mich ein bisschen blass im Vergleich zu allen anderen, muss ich wirklich sagen. Mhm. Da hatte ich auch die meisten Schwierigkeiten, da mit ihm zu connecten. Und alles, was in diesem Film auch nur ansatzweise irgendwie dubios oder vor allen Dingen böse ist oder schon monsterartig ist, ist wirklich stark. Also richtig gut. Also namentlich Ben Mendelsohn zum Beispiel. Oh, ja. So ein ekelhaftes, widerliches Arschloch. Und der hat das so krass rübergebracht und der kann das aber eben halt auch gut. Also das ist klassisches Typecasting. Und du besetzt den Typen und du kriegst eben halt auch diesen Typen. Und der macht eben halt Ben Mendelsohn Sachen. Finde ich ganz ja. stark. Dann finde ich auch den Matt Smith ist das.
Mhm. Ja.
Den kennt man ja, ja eigentlich so als wirklich Dr. super Who. Sympathikus und Dr. Who, ne? Mhm. Und lächeln und dann spielt er wirklich fast schon so ein Hooligan-artig überhöhtes Monster, so eine Mischung aus Andy McDowell, nicht Andy McDowell, Malcolm McDowell hier in, wer heißt hier?
Kubrick, oder?
Dankeschön, Clockwork Orange. Ja, genau. Genau, also so richtig, richtig finster und böse, also sinister in dem Fall, also super, also es hat mir echt Spaß gemacht und auch, wer mich auch gut abgeholt hat, eigentlich holt die mich grundsätzlich immer ab, ist natürlich Saoirse Ronan, die holt mich auch ganz gut ab. Also das war schon vom Cast her und so schon, also das war clever gecastet und die können natürlich halt ihre Rollen auch füllen, denn dünn geschrieben sind sie auf jeden Fall, das muss man leider sagen, also da ist leider nicht so viel zu holen. Die dürfen die aber füllen und das machen die doch recht gut. Und auch ohne jetzt die größten Regieanweisungen, auch das merkt man schon. Aber ich finde, das ist ein ganz großer Pluspunkt auf dieser Habenseite bei dem Film. Mhm.
Mhm. Ja, Fred, hast du da noch Dinge hinzuzufügen?
Ich stimme eigentlich so ziemlich genau zu. Also vor allem Ben Mendelsohn, der hat mich, der ist mir schon öfter aufgefallen in verschiedenen Sachen. Zuletzt glaube ich irgendeine Star Wars Serie oder so, aber der ist, ja, der ist einfach umwerfend. Die Mutter, ich weiß gerade nicht, Christina Hendricks oder so, heißt
ja.
die, glaube ich.
Ja, ja, ja.
Genau. Die hat Ryan Gosling, / der Kameramann, ganz gut in Szene gesetzt. Bei der bin ich mir ein bisschen unsicher. Ich konnte bei, also die hat, da gibt es so manche so David Lynch-artige Einstellung, finde ich einfach. Gerade am Anfang so filmnoirig, apathisch, irgendwie ganz schön. Aber gleichzeitig, ja, bei ihr war ich mir nicht ganz, bei ihr, mit ihr wurde ich nicht ganz warm. Irgendwie war die mir zu unterschiedlich in den verschiedensten Szenen.
Spannend.
Da, ja. Aber die hatte viele großartige Momente. Und da, das ist eins der ersten Sachen, die mir aufgefallen dachte, ist das jetzt die Schwester von ihm? Die war irgendwie, ich weiß nicht, ob euch das auch so ging, aber ja, ich fand so, die ist ein bisschen zu jung, um die Mama zu sein von dem großen Sohn. Das hat mich, ja,
das hatte ich nicht,
hat mich so ein paar, ja. Paar Minuten gekostet, erstmal, so, die ich nachdenke oder um mich wieder reinzufühlen. Eine kleine Verwirrung. Aber ansonsten, der Cast ist super.
Die fand ich ganz besonders stark. Ich hatte da auch so wie Basti eher Probleme mit dem Ian de Kestecker, so der für mich ein bisschen blass ist im Gegensatz zum gesamten Rest des Ensembles. Ich finde, die anderen sind alles Charaktergesichter, sind alles irgendwie, die kann man hinstellen und ich schaue denen gerne zu. Die kann man hinstellen und die transportieren für mich direkt was. Ne? Also Ben Mendelsohn, keine Frage. Und ich finde Matt Smith, den sehe ich immer gern. So. Mhm. Und den immer wenn ich ihn sehe, bringt der mir auch irgendwas mit, was mich sofort catcht, was mich sofort bekommt. Und der spielt hier außergewöhnlich gut, weil der macht einfach Eindruck mit allem, was er tut. Der kann halt sowohl nett wirken, der kann aber auch halt einfach eine unglaubliche Bedrohung transportieren oder auch ein geheimnisvolles Wesen transportieren. Ja. Und das mag ich sehr. Also den Typen großartig, perfekt gecastet hier. Und Eva Mendes macht hier genau das, was sie machen muss. Sie hat hier so den Charme da drin und trotzdem das Geheimnisvolle und auch irgendwie was Verschmitztes vielleicht sogar mit drin, aber das, also sie ist irgendwie die gute Seele in dem Ganzen und halt ein super Gegenpart zu Drecksack Ben Mendelsohn hier an dieser Stelle, also zu Dave. Ich finde, also selbst wenn man jetzt mal noch in die Nebenrollen reinguckt, den Taxifahrer unglaublich gut. Der hat so viel, was der transportiert bei so wenig Szenen. Und das geht mir auch bei Barbara Steele, die hier die Belladonna spielt, also die Großmutter, die ja überhaupt, die sagt ja nichts, die ist nur da und sie arbeitet nur mit Blicken. Und nur mit Blicken meint Ausrufezeichen nur mit Blicken, weil die macht das fantastisch, finde ich. Ihre Bilder, das ist wie Gemälde, wenn sie da ist. Und sie hat eine Präsenz, ohne dass sie viel handelt, eine Präsenz, ohne dass sie spricht, das fand ich ganz, ganz beeindruckend. Ja. Mhm. Barbara Steele ist ja auch so ein Urgestein des Kinos, wenn man mal so in ihre Filmografie reinguckt, die hat wahnsinnig viel gemacht und muss ich schon sagen, also ein toller Cast für diese Rolle. Basti, du wolltest gerade was sagen.
Genau, ich wollte nur was abschließend sagen zu Ian de Kerstecker, weil der ist offensichtlich ja wohl das alter Ego von Ryan Gosling.
Ja.
Und da kann er nur scheitern, halt einfach nur. Die haben zwar so einen ähnlichen so Grundvibe, aber ich hätte halt gerne lieber anstelle ihn Ryan Gosling gesehen, muss ich jetzt mal wirklich sagen.
Ja. Da wäre die Mutter definitiv zu jung gewesen.
Das stimmt. Aber ja, ich sehe da, was du meinst. Also ich hatte da auch mehrfach so einen kurzen Glimpse in meinem Kopf, dass das auch gut hätte Ryan Gosling dann sein und spielen können. Und das hätte weit besser gepasst und weit mehr Eindruck hinterlassen. Also er ist so ein bisschen der Schwachpunkt im Cast, wenn man so will. Mhm. Was absolut gar kein Schwachpunkt ist, und Basti, da bleibe ich nochmal kurz bei dir, ist hier der Cinematographer, der Kameramann, der hier die wunderbaren Bilder eingefangen hat oder die für mich zumindest wunderbaren Bilder eingefangen hat. Benoit Deby, ich glaube, so wird er ausgesprochen. Benoit. Vielleicht vertue ich mich da auch. Benoit, dankeschön. Ich bin des Französischen ganz offensichtlich überhaupt nicht mächtig. Übernimm mal das Ruder, Basti. Nimm uns mal mit, was dieser Mensch so alles getan hat.
Ach du meine Güte, der hat eine ganze Menge getan. Also warum er wahrscheinlich an Bord geholt worden ist, ist halt einfach die Tatsache, dass er so oft und sehr viel mit Gaspar Noé zusammengearbeitet hat und hat wirklich einen Großteil seiner Filme gemacht. Und das ist halt einfach so ein, wenn du den nimmst, wenn du den Stammkameramann von Gaspar Noé nimmst, dann hast du offensichtlich schon einen Stil im Hinterkopf, muss ich jetzt einfach sagen. Deswegen hat er ihn genommen. Und ich verstehe das schon. Der hat einen, wie kann ich denn, ich weiß jetzt nicht, wie ich am besten diesen Stil von diesem Kameramann in Worte fassen soll in diesem kurzen Moment. Ich versuche es anhand dieses Films zu machen, denn er hat die Aufgabe aus wahnsinnig vielen Settings und Szenerien draußen wie drin irgendwie versuchen, das Beste rauszuholen. Und das ist egal, ob der das analog macht, also die haben analog gedreht, aber auch digital haben sie auch gemacht. Also einmal ganz klassisch mit Panavision-Kameras analog und dann mit Red-Kameras dann digital. Und hat wirklich versucht, da einfach das absolut Beste rauszuholen aus diesen ganzen Einstellungen. Bei einigen sieht man, ich habe hier die Kamera, gebt die mir her, wir framen jetzt ein bisschen, dann sage ich euch hier kleines Lichtsetup und dann gibt es auch wiederum Szenen, die sind wahrscheinlich ewig lange geplant. Meistens sind es die ganzen In-Szenen, wo auch ganz viel Set-Design noch mit dabei ist, vor allem das Production-Design muss man aber auch hier kurz erwähnen, also Beth Micke hat es gemacht und dann auch zusammen dann auch noch mit diesem ganzen Kostüm von Aaron Benech, das ist schon ganz schön geil, aber man merkt eben halt auch so, er hat unterschiedliche Herangehensweisen an die verschiedenen Situationen, die er da eben halt hatte und der meistert die schon sehr gut, muss man wirklich sagen. Also die Bilder, da klebe ich richtig. Also der hat einen Kontrast Verständnis, wie der da rangegangen ist. Gerade wenn du das mit Filmen halt machst, ne? Also da musst du wirklich wissen, was du da halt tust. Und ich finde, er arbeitet cool mit Kontrasten. Farbkontraste, Luminanzkontraste im Allgemeinen. Dann hast du dieses schöne anamorphische Bild, wo die wirklich viel damit arbeiten. Also die nutzen auch die Breite dieses Bildes auch komplett aus. Viele Center-Framing-Shots und all so eine Sachen. Dann gibt es noch die ein oder andere Anleihe an Kubrick 2001 mit drinne. Also irgendwie, da ist so viel drinne, wo ich wirklich sage, da kann ich andocken. Also da kann ich in diesen Bildern halt auch einsaugen und das ist ein sehr, sehr kunstvoller Kamerastil und ich glaube, deswegen hat ihn auch einfach genommen. Der kriegt es halt hin, so ein traumhaftes Setting umzusetzen.
Ich glaube, was diese Bilderwucht angeht, ich glaube, das war auch, als ich den das erste Mal gesehen habe, so das, was mich sofort mitgeschwemmt hat, neben eben der Musik, auf die wir gleich noch zu sprechen kommen. Die Bilder hier, da gibt's ja schon Unterschiede irgendwie zwischen den Außenaufnahmen, den Innenaufnahmen und gerade dann auch diesen besonderen Settings wie diesem Club zum Beispiel, ne, oder so besonderen Momenten wie zum Beispiel als die Saoirse Ronan, der Charakter von Saoirse Ronan, das Keyboard spielt beispielsweise, solche Augenblicke, ne, dass dieser Wechsel zwischen diesem draußen Look mit diesen unglaublich wundervollen Farben. Und da auch diese Mischung aus diesen Bildern, die mich so mitzerren, den Bewegungen, aber auch diesen stehenden Bildern, die so diese Surrealität da drin haben, das wie dieses brennende Fahrrad, was dann in das Bildkader irgendwie rein und dann wieder raus, ne, einfach diese Momente, die einfach bleiben und so einen Eindruck hinterlassen und dann dieser Club mit seiner ganzen Atmosphäre und dem Blut und dieser Menschenmenge und das alles. Also ich muss schon sagen, da musste ich wirklich oft an Reffen, an Lynch denken und an andere Vorbilder, wo ich dachte, ja wow, das ist nicht einfach irgendwie kopiert oder sowas, sondern das ist einfach ein eigener Stil, der da reingebracht ist, der mich an diese großen Vorbilder ganz klar denken lässt, aber der sich da auch überhaupt nicht hinter verstecken muss oder der da irgendwie einfach nur was eins zu eins darüber nimmt oder so, sondern der da echt was Eigenes draus zaubert, der da eigene Ideen reinbringt, ein eigenes Flair reinbringt und ganz viel transportiert an Stimmung, an Gefühl, an Ausdruck. Und also die Farben sind fantastisch, muss ich sagen. Das, wow. Macht was mit mir. Ja, ich hatte die Musik gerade schon erwähnt. Fred, wenn du jetzt diese Bilder im Kopf hast und dazu dann, du hast eingangs schon diese jazzige Musik am Anfang erwähnt, wie das dann in die Synthi-Sounds übergeht. Nimm uns doch nochmal ein bisschen tiefer mit rein im Verlauf des ganzen Films. Wie hast du die Musik empfunden? Hat sie was mit dir getan? Und wenn ja, was?
Die Musik in Verbindung mit den Bildern ist das, was für mich den Film insgesamt doch zu einem Genuss gemacht hat. Und das ist genau dieses, für mich ist auch der Wechsel, der aber die ganze Zeit trotzdem diese Verträumtheit oder dieses Unerklärliche macht und dieses Absurde unterstützt, dass die Bilder ja auch mit dem ganzen Wechsel zwischen den Orten und dem Rätselhaften, was der Film hat, das ich weiß gar nicht, wie ich es anders sagen soll, außer der hat mich auf in so eine Traumwelt einfach reingesaugt mit der Musik. Mhm. Ich kannte den Komponisten vorher gar nicht und ich habe auch die Band, die er hatte, diese Chromatics, sagt mir gar nichts, da wirst du bestimmt ein bisschen was dazu sagen können.
Ja, gerne.
Und dann kommen ja auch noch so Spieluhr-Klavierklänge zum Beispiel mit rein und dann aber diese schwebenden Synthi-Sounds. Das hat mit diesen Bildern und diesem dann, das könnt ihr besser beschreiben, mal Weitwinkel noch und drin und die verschiedenste Perspektiven und dann dieses Licht- und Schattenspielen, das Dunkle und aber dann wieder das Grüne und dann diese wunderschöne Szene mit den Lampen, die im Grün verschwinden und dazu diese schwebenden Sounds oder mal so dieser verträumte Jazz. Es hat einfach einen großen Sog auf mich gehabt und das ist auch der absolute, der absolute Pluspunkt des Films für mich, die dich begeistert haben sogar.
Um das kurz aufzugreifen, Johnny Jewel, der Musiker, aktuell ist der vor allem solo unterwegs und der ist auch als Produzent unterwegs mit diversen Künstlerinnen und Künstlern. Im Moment auf einer Live-Tour, der spielt jetzt auch, soweit ich weiß, in den nächsten Tagen, wahrscheinlich ist das bei der Aufnahme aber schon in der Vergangenheit, in diesem Club, den David Lynch in Paris designt hat. Mir fällt gerade der Name nicht ein, aber also da ist auf jeden Fall irgendwie demnächst Konzert angesagt. Er hat einen sehr eigenen Stil und auch so eine sehr eigene Art Musik zu machen. Mit den Chromatics, die Chromatics gibt es inzwischen nicht mehr, aber da gibt es eine ganze Reihe von wirklich ganz fantastischen Alben, die genau in diese Kerbe schlagen, die man hier hört. Hier sind auch oft auf dem Soundtrack mehrere Songs, die nicht nur von ihm, sondern wirklich von den Chromatics sind. Mhm. Und das ist ein unglaublich schöner Retro-Sound, hat so Synth-Retro-Synth-Pop-Flair und die Sängerin Ruth Radelet ist ganz fantastisch. Man hört das zum Beispiel bei Twin Peaks The Return, sind die auch mit dabei. Ich meine, noch mehrfach mit dabei, haben auch einen dieser Live-Auftritte oder sogar zwei, das weiß ich gerade nicht mehr genau. Haben also mit David Lynch da auch wirklich toll zusammengearbeitet und Ruth Radley arbeitet aktuell als Solokünstlerin weiter und bleibt auch dieser Musikrichtung relativ treu. Da kann man auch mal ein Ohr riskieren. Ja, und ich glaube, Johnny Jewel, der ist halt wirklich so ein richtiger Kreativkopf. Der sieht auch schon so aus und alles, was der so an Visuals und an Ideen raushaut, auch was er so für Soundtracks macht und so weiter und so fort. Das hat alles ganz, ganz tief beide Beine drin in der Synth-Welt, in der Retro-Welt, im Retro-Charme. Irgendwie auch visuell ganz oft so im Giallo mit verhaftet, interessanterweise, so was er auch für Bilder immer rausschießt, so für seine Musik und die Musik der Menschen, die er produziert. Also das ist wirklich spannend. Ich finde cool, dass Gosling ihn hier rausgesucht hat. Interessante Side-Note ist auch, als Gosling den Johnny Jewel angeschrieben hat und ihm irgendwie so ein grobes, loses Skript oder ein paar Scriptlines hingeballert hat, ist wohl die Antwort von Johnny Jewel dazu noch war, oh, Dark Goonies, cool. was ja irgendwie auch zumindest so ein bisschen den Grundvibe dieser Geschichte und auch die Einfachheit dieser Geschichte ganz gut aufgreift. Und ich glaube, da müssen wir auch mal ein Stück weit reingehen. Da bin ich jetzt bisher so ein bisschen drumherum geschlingert, aber die Geschichte ist nun mal die Geschichte. Und ich bin gespannt, Basti, wie hat dir denn die Story gefallen? Oder ich mag gar nicht zu konkret fragen, wenn du jetzt einfach mal Story- und Drehbuchseitig da drauf guckst, was fällt dir dazu ein?
Also die Geschichte ist ja einfach und die Geschichte ist ja, die funktioniert ja grundsätzlich so gut, dass du der Handlung zumindest soweit erstmal folgen kannst. Also grob zusammengefasst einfach nur, die Mutter ist kurz davor, dieses Haus zu verlieren, wo alle aufgewachsen sind und versucht jetzt sozusagen genau wie ihr Sohn, alles daran zu setzen, dass die das Haus behalten können. Sprich, er versucht irgendwie alles, was er finden kann, zu Geld zu machen. Und sie versucht jetzt über einen neuen Job an dieses Geld zu kommen. Und der Arbeitsvermittler oder Hausverwalter oder wie auch immer ist gleichzeitig auch ein Nachtclubbesitzer und schafft es dann eben halt, dass sie dann eben halt dort anfängt. Und damit fangen natürlich halt auch die ganzen Probleme an mit diesem Geldbeschaffungsmechanismus. Und lösen dann viele Sachen dann im Film aus, die dann am Ende dann halt in einem, ich sag mal, beinahe Happy End irgendwie schon enden. Das Haus brennt zwar ab, aber gleichzeitig steht das auch irgendwie für eine Art Neuanfang oder wie auch immer. Also so jetzt von dieser Struktur her ist es recht
klassisch.
Griffig, das passt eben halt auch. Also da kann ich tatsächlich von der Seite jetzt gar nicht so viel sagen. Was für mich eher schwierig ist, ist eben halt die Art und Weise, wie es erzählt ist. Sprich also, wie findet er eine Filmsprache, um dieses Drehbuch zu übersetzen? Also wie löst er es auf? Wie löst er denn überhaupt eine Szene auf? Und das ist das, was ich vorhin schon gesagt habe. Am Anfang gucke ich mir den Film an und versuche herauszufinden, was hat denn der für eine Sprache? Jede Regisseurin da draußen hat eine eigene Sprache. Es gibt welche, die halt klassisch konventionell arbeiten, so das erwartet man eben halt, wie es mal auch TV ist oder so. Und dann gibt es eben halt Leute, die haben eben halt mehr kreative Freiheit. Und die haben einen anderen Stil. Müsste ich jetzt diesen Film mit irgendetwas vergleichen? Dann würde mir gar nicht David Lynch oder Refn oder sowas einfallen. Denn die haben nämlich ihren eigenen Erzählstil und schaffen es innerhalb von wenigen Sekunden, dich in diesen Film reinzuziehen. Ryan Gosling, der schafft das mit jeder Szene, mich in die Szene reinzuziehen, aber nicht in diesen Film reinzuziehen, sondern schafft es nur, mich in einzelne Szenen reinzuziehen, aber keinen kohärenten, in sich geschlossenen Film zu erzählen, sondern wirklich alles so kleine, elliptische Teile in so einer großen, ich sag mal, Schwimmblase. Und das ist tatsächlich mal eine riesengroße Herausforderung auch mit dem Film. Dieses Übersetzen von dieser Grundidee in einen Film halt selber. Das sind so, ne, wie kleine Boote, die auf so einem riesengroßen See immer hin und her schwimmen und aber sich nie wirklich richtig treffen. Und das fände ich halt super schade, weil der Film eigentlich auf dem Papier gefallen müsste. Und da versagt er halt komplett. Und der hat es, und das ist wirklich ohne Witz, der hat es geschafft, dass ich teilweise so genervt war, weil ich einfach nur, Film, bleib doch jetzt einfach mal bitte stehen. Verharre doch einfach ganz kurz in diesem Moment. arbeite mit dieser Szene, die du gerade aufbaust. Aber diese Szene, eine einzelne Szene ist teilweise so krass aufgeladen und wird schon die nächste krass aufgeladene Szene gesprungen. Jedes Mal muss ich mich neu orientieren, aber es entsteht trotzdem nicht diese klassische Filmsogwirkung. Da wird auf dem Thema nicht großartig rumgeritten, sondern es wird mir nur ins Gesicht gehalten. Hier ist der Schmerz, hier sind die Probleme, guck mal da, da haben wir noch eine krasse Szene hier. Er möchte sozusagen in seinen kleinsten Teilen immer um Aufmerksamkeit schreien. Und das ist tatsächlich so mein ganz, ganz großer Kritikpunkt an diesem Film, dass er mir, also mir persönlich, ja, das geht, ist ja bei euch ja ganz anders, aber mir keinen Zugang halt dadurch gegeben hat, weil ich einfach nur wissen wollte, Gosling, wie tickst du? Wie löst du das auf? Was ist so deine Handschrift? Wie gehst du da halt ran? Vergleichbar wäre er, um jetzt diesen ganz weiten Bogen zum Ende zu bringen, noch am ehesten mit jemandem, oder nicht, ja, vielleicht schon, aber Jean-Luc Godard, der dann am Ende seiner Karriere eben halt auch Filme gemacht hat, die er selber gar nicht mehr Filme genannt hat, sondern Bilder und Töne, und versucht hat, eine ganz eigene Sprache zu finden und sich entkoppelt hat von diesen klassischen Filmstrukturen. Aber auch da muss man sagen, hat er jedes Mal trotzdem eine Sprache gefunden. Du bist dann irgendwann nach einer halben Stunde in diesem Godard-Film drinne. Und hier bin ich in diesen Film halt einfach nicht reingekommen. Ich habe dann halt die Bilder dann genossen. Ja, das habe ich gemacht. Ja, das schon. Aber ich habe, ja.
Das ist jetzt sehr aus einer Metasicht heraus. Kannst du mir mal eine ganz konkrete Szene nennen, wo es dich genervt hat? Mir was Konkretes an die Hand geben?
Da gibt es so eine, das ist nämlich genau das Ding halt. Es sind ja, also da fängt eine Szene an, die wird etabliert mit Saoirse Ronan. Und das siehst du dir auf dem Dachboden. Dann hast du einen Umschnitt wiederum auf ihn, wo er an der Straße lang läuft. Und dann hast du wieder einen Umschnitt auf die Mutter. Und das geht eine ganze Weile irgendwie, die ganze Zeit hoppt das und springt das. Und das wird aber immer so sehr aufgebauscht etabliert. Das heißt also, du hast einen Establishing-Shot auf irgendetwas und dann bist du wieder in der Szene drin. Nur, dass in dieser Szene nichts passiert. Das heißt also, diese klassischen Szenen, die meistens auch wie so eine kleine Mini-Dreiakt-Struktur haben die halt einfach überhaupt gar nicht, sondern das sind Bilder, auf die du reagieren kannst, aber nicht musst, aber die machen nicht viel was. Also die nehmen mich nicht an die Hand oder geben mir etwas mit, wo ich selber mit als Zuschauer beteiligt bin, sondern die liefern mir das sozusagen, die servieren mir das halt einfach, aber ich kann nicht damit arbeiten, und das hat mich sehr oft alleine gelassen.
Fred, wie allein gelassen bist du mit diesen Szenen und der Geschichte und den erzählerischen Strukturen und Mitteln?
Ich hatte ein bisschen mehr Glück als Basti, weil ich würde sagen, theoretisch hätte es mir genauso gehen müssen wie Basti. Aber also dieses Collagenhafte, so irgendwie so schon fast expressionistisch, einfach so Szenen halt hinwerfen. Da brennt man ein Haus und dann auf einmal ist wieder bunt und dann einmal Dachboden, auf einmal rennt der da rum, und dass man sich das irgendwie zusammenreimen muss, was es eigentlich geht. Irgendwie habe ich es geschafft, so, also der Film hat es geschafft, dass ich Bock auf die Stimmung hatte von Anfang an und halt ziemlich schnell gesagt habe, okay, also was mich am meisten eher genervt ist, dass ich natürlich immer denke, soll das jetzt irgendeine Form von Gesellschaftskritik irgendwas sein? Aber da ist es mir nicht so eindeutig genug, oder es ist halt zu so plakativ gleich wieder gleichsam. Also wenn ihr wisst, was ich meine. Also so richtig gibt er einem ja nichts an die Hand, in welchem System der Film spielt. Gleichzeitig könnte ich jetzt ganz klar sagen, natürlich der böse Bankmann, der irgendwie dann die armen Leute ausbeutet und so weiter, war aber auch zu einfach. Das hat mich ein bisschen genervt, aber das habe ich relativ schnell abschalten können und mich einfach in den Film dann fallen lassen, in diese Stimmung, so dass der mich nicht mich nicht so genervt hat und nicht ganz so allein gelassen hat wie Basti. Aber ich gehe da voll mit, was Basti storymäßig meint. Man kann sich so die Grobstory, die ganz einfach ist, dann ja doch irgendwie ganz schnell zusammenreimen. Aber ganz viel muss man sich irgendwie was für eine Welt das ist und was das jetzt alles soll, was die Handlungsmotivationen sind, ist für mich ganz schwierig für die einzelnen Personen, weil warum machen die das? Warum gehen die nicht einfach weg? Also warum sind die da gefangen? Mhm. Das wird in diesem Film, also wird nicht klar, warum die das machen, was sie da machen. Das ist einfach, es sieht halt unglaublich schön aus, es ist unglaublich schöne Musik, Aber ja, warum zieht die nicht einfach weg mit ihren Kindern in so eine Gegend? Na, oder warum gehe ich denn noch mal das dritte Mal dieses Kupferdings holen? Ich habe doch jetzt ein Auto, da kann ich doch die Mama einfach reinsetzen und sagen, wir fahren jetzt einfach. Also da weiß ich halt nicht so viel über die Welt, in die der Film spielt, warum das da so ist oder kriegt da nicht genug an die Hand, warum die da tatsächlich so gefangen sind, um so ins Extreme zu gehen, wie sie ja dann gehen. Also das bereit sind, so ständig ihr Leben quasi zu riskieren. Also der Film ist... Die Story ist für mich irgendwie nicht glaubwürdig im Ganzen. Aber, wie gesagt, die, also ich glaube das nicht so ganz, was da passiert. Aber ich bin halt schon mit so einem Fantasy-Stimmungsdingens rangegangen und habe das auch gar nicht so richtig erwartet und habe einfach die Bilder und die Musik so schön gefunden und dann das Spiel von den einzelnen Schauspielern und bin einfach von Szene zu Szene halt mitgesprungen und war da natürlich schon gefesselt, wie entkommt man dann diesem Monster, dem Bully, dem Matt Smith oder dem Bankkaufmann Ben Mendelsohn, der auch ein Monster ist und diesem Ganzen und hab mich dann ganz gut treiben lassen.
Das ist spannend. Also Basti hier mit einem sehr konkreten Ansatz und auch bei Fred spüre ich das hier und da raus. Ich habe den Film durchgehend und ich glaube das schon beim ersten Mal und das geht mir auch heute so. Ich habe den jetzt schon einige Male gesehen. Ich habe es ja als amerikanischen Albtraum bezeichnet. Für mich ist das Ganze wirklich ein Märchen, eine Parabel. Für mich ist das alles überhaupt nicht so im Realen verhaftet und auch keine Figuren, die irgendwie für mich logisch agieren müssen, sondern die eigentlich immer für was stehen. Die Szenen stehen für was und für mich vor allem für Gefühle, Emotionen. Also es geht hier um die abgehängte Gegend, es geht um die Arbeitslosigkeit, die mir gezeigt wird, um Schulden, um natürlich auch Flucht, weil hier diverse Fluchthandlungen stattfinden von anderen Menschen, wo dann eben die Häuser eingerissen oder abgefackelt werden und so weiter und so fort. Und das, was ich daraus ziehe, ist eine ganz unglaubliche emotionale Wucht. Ich spüre die Angst vor der Veränderung in unserer Hauptfigur, in Billy. Und ich spüre diese Hoffnungslosigkeit in diesem amerikanischen Albtraum. So dieses Die gehen für mich gefühlt nicht, weil die gar nicht wissen, wohin. Die gehen nicht, weil die überhaupt gar keine Perspektive mehr sehen. Die sehen, dass alles um sie herum einstürzt und wissen überhaupt nicht mehr, was sie damit machen können. Und Billy greift den einen Strohhalm, den sie hat, nämlich zu bleiben und irgendwie zu bewerkstelligen, dass sie bleiben. Und das spüre ich. Und das spüre ich persönlich in diesem Film. Also mich kriegt der jedes Mal auch auf einer emotionalen Ebene ganz gewaltig, was wirklich an den Charakteren liegt und an die parabelhafte Anlehnung, die dadurch transportiert wird. Also nicht durch die eigentliche Geschichte an für sich, sondern das, was dahinter steht. Eben dieses Menschen, die an alten Dingen festhalten, wie jetzt zum Beispiel die Großmutter. Menschen, die an alten und gewohnten Dingen festhalten, wie Billy und ihr Sohn, der noch am ehesten irgendwie zum Aufbruch bereit ist. Und die einfach leben und da auch teilweise, so wie ich das in der Menschheit auch ganz oft erlebe, gar nicht so drüber nachdenken, sondern sich in diesen Strukturen so eingesessen haben, dass sie oft gar nicht über den Tellerrand gucken oder zu viel Angst, zu viel Schiss haben aus diesen gewohnten Strukturen, aus dem, was sie immer kennen, gewohnt sind, wo sie verwurzelt sind, wo sie schon immer waren, da irgendwie auszubrechen und völlig neu zu starten, einfach in dieses verdammte Auto zu steigen und eben wegzufahren, wie du gesagt hast, Fred, ne? Die sind so gefangen, dass sie es nicht schaffen. Billy schafft das nicht. Die sieht sich nur in dieser Verantwortung für dieses Haus und diese Kinder und hat so die Scheuklappen auf in ihrem Leben, dass sie diesen Blick aus diesen Scheuklappen gar nicht rausschafft und diesen Sprung dann halt schon gar nicht schafft. Und also auch das krieg ich persönlich hier sehr fühlbar gemacht. Mich hat deshalb auch diese Struktur des Films und diese Auflösung der Szenen überhaupt nicht groß tangiert, weil für mich der Kleber da sowieso die unglaublichen Bilder und die fantastischen Klänge sind, diese unglaubliche Musik sind. So dass ich dann in diesen Szenen einfach diese emotionale Wucht, die auf mich gewirkt hat, wirken lassen habe und diesen Kleber genommen habe, der mich durch den Film gezogen hat. Also ich muss sagen, so oft ich diesen Film gesehen habe, ich hatte noch nicht ein einziges Mal auch nur einen Moment das Gefühl in mir oder die Überlegung in mir, irgendwas könnte mich daran nerven, das passiert nicht. Ich werde durch diesen Film durchgezerrt und denke jedes Mal wieder, was, schon vorbei? Das können doch nur 50 Minuten oder sowas gewesen sein. Also mich zieht der wirklich da durch, mich zerrt der wirklich da durch und macht jedes Mal ganz, ganz viel mit meinen Emotionen, macht jedes Mal ganz, ganz viel auch mit meinem Kopf, wo ich nochmal ans Denken komme und bringt mir halt so viel auch Märchen, Fantasy, Parabel rein, was ich eigentlich gar nicht immer mag in Filmen, aber hier schon, weil es halt mit einem anderen Stil erzählt ist, als das die meisten Märchen so sind, sondern also hier wirklich mit diesem Neon-Flair daherkommt und mit diesem, ich muss mir ganz viel zurechtbauen, weil es mir nicht gegeben wird, weil mir das zu den Charakteren nicht gegeben wird, weil mir das zu der Background-Story nicht gegeben wird, weil mir das zu der Welt nicht gegeben wird. So, das ist meins. Ich sehe da drin eine Geschichte, die überall stattfinden könnte, die überall ihren Platz finden könnte, mit Figuren, die ich sehr greifbar finde, weil ich sowas selbst im Leben schon erlebt habe oder aus meinem bekannten Freundeskreis kenne und erlebt habe, dass Menschen in Situationen stecken, in denen alles zusammenfällt und sie kommen da nicht raus und finden keinen Ausweg oder sehen erst recht gar keinen oder trauen sich nicht. So, also ich habe da eine Verbindung. Und so gucke ich mir das alles an und gehe einen Schritt zurück und komme nochmal auf diesen amerikanischen Albtraum zurück. Und ich glaube, da wollte Ryan Gosling auch ganz klar hin und drauf hinaus, zu zeigen, so, wir haben immer dieses Image hier in Amerika, aber so hier ist es eigentlich wirklich so. Der amerikanische Traum funktioniert nicht, sondern es ist für die meisten oder für viele einfach verzerrt, einfach ins Gegenteil gekehrt worden, einfach nur noch ein Zerrbild dessen, was dieser Grundgedanke von früher aus den 50er Jahren und so weiter, diesem damaligen Denken über Amerika und über den amerikanischen Traum, davon ist halt dann nichts mehr übrig. Es ist halt einfach umgekehrt ins Negative, ins Gegenteilige, ins Paradoxe, ins Verrückte, ins Schwarze, Düstere, Dreckige. Und das zeigt er mir hier. Und ich krieg das. Ich fühle das. Ich greife das.
Ja, also da muss ich auch sagen, finde ich, Fred, da muss ich dir widersprechen. Tatsächlich sehe ich es auch ähnlich wie Udo, der Film ist da recht klar. Kapitalismus im Endstadion, das sagt diese ganze Stadt, diese alte Industriekulisse, dieses Sammeln von den letzten Ressourcen, die es da irgendwie noch gibt. Die Leute hängen, nagen am Hungertuch, also das ist alles so. Und dann hast du dann halt in dieser, ich sag mal so, in diesem Endzeit-Szenario schon fast, hast du dann eben halt wie so eine Art Bande, die dann sozusagen da durchcruist, wie du es schon gesagt hast, was dich eher an Mad Max erinnert hat. Also das ist schon... Kann man schon wirklich echt wirklich lesen. Und ich mochte eben halt auch, dass man sieht, hier gab es mal wirklich ein krasses urbanes Leben dort eben halt mit einem Vergnügungspark in einem drum und dran. Und der ist halt einfach unter ganz vielen Millionen Litern Wassern begraben.
Ja, dann ist es mir, wie ich sagte, zu plakativ. Also zu, das ist die Lesart, die sie so richtig aufdrängelt, aber die Raffinesse, die er versucht, der Film ja aufzubauen über das Rätselhafte, dieses Rauskriegen, was macht die, also dieses irgendwie, erzählt ja doch linear, aber fallen ja doch so brückstückhaft bestimmte Sachen, um diese Welt zu verstehen. Und ja, dann ist es halt so einfach. Aber ich kann dass man das da sehen kann oder fühlen kann, das kann ich auch verstehen. Ich finde einfach, dass der Film mir dazu irgendwie zu wenig, also nicht jetzt die Kapitalismuskritik, oder ja, na doch, gewiss mal schon, jetzt muss ich mich das selbst ordnen. Ich finde, du hattest am Anfang was gesagt gehabt gerade und dachte ich, da wollte ich rein kretschen oder was dazu sagen, aber jetzt kam so viel anderes schon wieder. Mir hat ein bisschen was gefehlt, um da so reinzukommen, weil der gleichzeitig halt so märchenhaft ist und von seiner Stimmung dann so uneindeutig, also oder so hin und her schwankend einfach, das teilweise wunderschön entrückt und ich wünsche mir was Märchenhaftes, also das kann man alles dann so interpretieren, wie du es gesagt hast, man klammert sich an diesen Traum, der aber eigentlich schon in seine Kehrseite umgekippt ist. Aber irgendwie bin ich da jetzt, ich habe ihn ja nur einmal gesehen und jetzt beim Recherchieren noch mal ein zweites Mal geguckt, bin da nicht so richtig reingekommen oder das hat mich nicht so gecatcht wie dich, dass das gereicht hat, um dran zu bleiben. Das Inhaltliche, die Bedeutung, die fand ich irgendwie, da muss ich leider den Kritikern, die das so sagen oder das, was wir jetzt auch schon gesagt haben, ein bisschen recht geben. Man fühlt sich zu sehr an verschiedene Vorbilder erinnert. Und mir hat das Getriggere gefallen, also diese Anklänge, die da kommen und an Lynch oder in Mad Max haben wir jetzt gesagt, ich habe auch da auch Jim Jarmusch teilweise drin gesehen. Und das hat mir gefallen. So, aber die inhaltliche Ebene hat mich nicht gecatcht. Das war, da hat mir, der Film hat was Rätselhaftes vorgespielt, aber war dann irgendwie doch nicht, hat nicht so eine rätselhafte Tiefe gehabt.
Die inhaltliche Ebene, also diese Kapitalismuskritik oder der zerplatzte amerikanische Traum, gecatcht hat mich das auch nicht. Aber man hat es halt wahrgenommen, man hat es halt gespürt, dass das sozusagen der Unterbau des Films ist, aber gecatcht hat mich das nicht, nee.
Gecatcht hat mich das schon. Basti, hast du hier in dem Film Lieblingsszenen oder magische Szenen, Szenen, die dir besonders im Gedächtnis geblieben sind, wo du sagst, ey wow?
Ja, also die Szene, die mich am meisten gefesselt hat, wo ich wirklich sagen kann, hier war der Film mal wirklich konsistent, gut, auch im Spannungsaufbau, da hatte ein Anfang, Mittelteil und ein Ende, war die Tankstellenszene. Die hatte einen wahnsinnig guten Aufbau, die war aber sowas von spannend, aber richtig spannend. Da hat dieses Schauspiel gut funktioniert. Witzigerweise funktioniert die auch ganz gut, weil unser Hauptdarsteller mehr oder weniger am Boden und aus dem Bild ist und der Großteil von Saoirse Ronan und von Matt Smith gemacht wird. Und die ist halt wirklich echt super spannend. Also wirklich explizit genau da. Ne? Also die fand ich wirklich gut. Ich fand aber auch ein paar Einstellungen halt wirklich richtig, also wirklich ausnehmend gut, richtig gut. Namentlich dieser Weg zum Vergnügungspark, wo da diese ganzen Laternen aus diesem Gras da halt so rauswuchern und man sieht, wie tief die eigentlich stehen müssten und auch auf dem See. Also das super und dass der Film auch noch zum Schluss sozusagen in der allerletzten Post-Credit-Scene dann auch noch da das Licht löscht, fand ich tatsächlich auch ziemlich geil. Also das hat mir sehr gut gefallen. Das sind so die Sachen, wo ich wirklich sagen kann, so Highlight. Und ich mochte auch sehr viel und in dieser Bar. Da hat der Film schon vor allen Dingen was so Ausleuchtung und so von der Art und Weise, wie es transportiert worden ist, schon vorweggenommen von The Neon Demon, finde ich. Also muss man wirklich sagen, da war da schon ganz schön viel drin. Das hat mir ausnehmend gut gefallen. Inhaltlich, was die Szenen bringen, mit Ausnahme von der Tankstellenszene, hat mich das komplett kalt gelassen. Aber visuell hat mich das komplett abgeholt.
Fred, Lieblingsszenen bei dir?
Das waren einige schöne. Ich muss gerade denken, wo du Bar sagtest, an die erste Szene von Eva Mendes, wo die so reingetanzt kommt und dann erstochen wird. Und ja, der Film hatte mich, und ich habe es auch nicht allein geguckt, uns beide hatte das dann wirklich so, es ist jetzt so gespielt. Nee, ist es wirklich bloß, weil das ist ja die erste Szene, glaube ich, wo es so richtig umkippt, oder? Also wo es so richtig blutig wird, ne? Das ist die erste Blutszene.
Yep.
Und ja, und dann ist jetzt wirklich, und dann dieser Zwinkerer noch am Schluss, einfach schöne Szene. Dann vieles in der Bar, der Trubel in der Umkleide, immer wenn da war ein paar Mal und mindestens einmal Ben Mendelsohn, so der Banker zu sehen und Veranstalter der ganzen Sache, glaube ich, in der Bar, wie der da in diesem, wie der immer so im Dunkelsten ausgeleuchtet ist mit so einer gefühlt nur einen kleinen Lichtquelle. Das ist sehr atmosphärisch. Und diese Lampen, die natürlich, ich habe gerade das Cover auch noch gegoogelt, zumindest das DVD-Cover, ist ja auch, ne, diese schön blau und mit den Lampen, das ist einfach was total verzaubert. Definitiv. Ja. Die Tankstellenszene war absolut spannend. Wäre mir aber trotzdem gar nicht so im Gedächtnis geblieben, muss ich sagen. Also jetzt hätte ich nicht im aktiv hervorholen können, aber ja, das Spiel zwischen den, diese ganzen Buddy-Horror-Szenen sind mir hängen geblieben, einfach weil ich immer dachte, brauch ich das jetzt? Braucht der Film das? Um das zu transportieren, was er transportieren, also muss es explizit sein, also dass es inhaltlich passiert, was passiert, ja, aber muss es so explizit sein oder nicht, da bin ich für mich selbst nicht einig, das sind aber eher so die umgekehrten Lieblingsszenen, also wo ich so dachte, hätte ich gern indirekter gehabt, ja, aber, und es waren einige, okay, die mir jetzt leider nicht einfallen, aber ich war sehr oft dem Film gedacht, oh, das ist jetzt einfach schön. Das gefällt mir. Wo die erste Einstellung von Christina Hendricks, wo sie wartet auf in der Bank. Und ich ganz doll an David Lynch irgendwie denken musste und sie so apathisch ins Nichts guckt und das so und die Musik noch dazu. Das waren so viele Kleinigkeiten, die ich mich so leicht verguckt habe, würde ich sagen, wo ich auf jeden Fall verträumt zugeschaut habe. Oder ja.
Da habt ihr auch schon viele von meinen genannt. Ich mag noch ergänzen, die eine, die habe ich vorhin ja schon kurz angestriffen. Das finde ich ganz magisch, wie der Saoirse Ronan in ihrer Rolle auf diesem Keyboard spielt und dazu singt. Das finde ich eine ganz magische Szene irgendwie. Sowohl von der Ausleuchtung als auch eben von dem Sound und überhaupt, also das hat so eine Ruhe da drin. Und also sie hatte auch so eine Ruhe da drin und irgendwie spüre ich das sehr. Und die Szene unten mit der Schale, mit Ben Mendelsohn, der zu dieser richtig, richtig, richtig geilen Musik da anfängt zu tanzen von Johnny Jewel, dieser unglaublich treibende Part von diesem Soundtrack, der da losgeht und was dann auch in dieses Finale dann rüber schwappt, wo wir dann auch mehrere Dinge quasi sehen, die dann parallel passieren mit dem brennenden Haus und dem Tanzenden und dem Schädel, der da aus dem See geholt wird und so weiter und so fort. Also die hat mich auch total gecatcht, weil ich finde, dass Ben Mendelsohn das super gut spielt an dieser Stelle, weil die Musik an dieser Stelle ganz perfekt auf den Punkt ist irgendwie und da so einen Drive reinbringt. Ja, die kriegt mich auch tatsächlich jedes Mal, wo ich dann gar nicht mehr so richtig still auf meiner Couch sitzen bleiben kann, weil mich das so packt. Ja, was würdest du, Basti, schlussendlich sagen? Was ist das hier für ein Genre? Wir haben jetzt schon einige Sachen in den Ring geschmissen. Hast du da was für dich am ehesten passt?
Drama. Also der hat ja so viele Versatzstücke da eingebaut von Genres, mit denen der da spielt und arbeitet. Das ist ein Endzeitdrama, das kann aber auch Kapitalismus-Märchen sein, das kann ich kann dem Ding tatsächlich keinen richtigen Namen geben, muss ich wirklich sagen. Also mit Fantasy trifft es eigentlich schon ganz gut, weil es so fantastisch alles ist. Fantasy-Drama, ein urbanes, ich weiß es nicht. Da tue ich mich wirklich echt ein bisschen schwer. Wie würdest du es denn, jetzt vielleicht das mal wegzunehmen, wie würdest du es denn einordnen, Udo?
Am ehesten als Märchen, tatsächlich. Märchen oder Parabel, ich bin mir nicht ganz sicher, was ich da am ehesten, obwohl Parabel betrifft es wahrscheinlich nicht genau. Also eher wirklich als fantasievolles Märchen, Märchenerzählung. Ne? Auch wenn Märchen immer so ein Begriff ist, der irgendwie, wo man dann erstmal an irgendwelche Prinzen und Schlösser und so weiter denken muss, aber diese Art von Märchen meine ich da nicht, sondern eher so ein bisschen in die düstere Richtung, ne? Wenn man jetzt an irgendwie Alice in Wunderland denkt oder was weiß ich, was nicht so alles gibt. So eher in diese Richtung vielleicht, ja. Ist schwierig bei diesem Film, ne? Weil einfach unglaublich viel drin ist. Aber das trifft's für mich am ehesten. Fred, wenn du, bevor wir ins Fazit schlittern, die Frage interessiert mich wirklich, wenn du jetzt diesen Film so gesehen hast, als erste Regiearbeit von Ryan Gosling, hast du dir danach gewünscht, er hätte noch mehr gemacht oder würde noch mehr Filme machen?
Ja. Also ich hab's, sagen wir, wenn du mir diese Frage direkt danach gestellt hast oder jetzt stellst, sage ich ja. Ich hab's mir jetzt nicht direkt so danach selber gestellt. Aber ich würde davon mehr sehen wollen und hätte gehofft, dass er dann an dem, was wir jetzt als Mankos empfinden, ein bisschen gefeilt hätte. Und ich hätte von den Bildern gern mehr gehabt, aber gern mit einer Substanz, mit der ich mehr mitgehen kann. Also die mich mehr inhaltlich mitreißt. Oder ja.
Oh, das ist so faszinierend, dass du diesen Begriff auch noch nennst. Ich habe mich heute runtergeschrieben und das trifft so gar nicht das, was ihr so erzählt habt. Das trifft halt nur das, was ich dazu so empfinde. Ich komme ja ganz oft mit so Style over Substance Filmen hier an. Ne? Also so Filme, die halt wirklich einfach, ne? Und bei mir steht aber auf dem Zettel diesmal, dass ich den so geil finde, weil für mich ist der Style and Substance irgendwie. Für mich ist da beides drin, so weil mich dieses Ding emotional auch so kriegt.
Ich habe hier Style over Substance bei mir auch stehen bei dem Film, dass das so für mich ein gutes Beispiel ist. Ich bin wegen des Styles dran geblieben bei dem Film, weil der mir gefallen hat und die Substanz war mir zu löchrig oder zu oberflächlich.
Das zieht sich vielleicht einfach dadurch, dass ich einfach Filme liebe, die einen gewissen Style transportieren, musikalisch, bildtechnisch. Das Das lässt sich nicht von der Hand weisen. Das ist immer wieder so. Ihr Lieben, ich wollte fragen, habt ihr noch Dinge auf den Zettel? Weil ich bin soweit durch mit meinen Zetteln und würde jetzt eigentlich ins Fazit reingehen. Basti, hast du noch Punkte?
Ich habe eigentlich vorhin schon in meinem kurzen Teil schon einiges reingesagt und den Rest kriege ich irgendwie ins Fazit noch rein.
Ja, herrlich. Fred, wie sieht's bei dir aus?
Nicht schon gerade. Nö, das packe ich auch ins Fazit. Das, die ein, zwei Sachen.
Ja, dann fang doch damit an, Fred. Los geht's.
Okay. Also, ich mag in Summe den Film und ich mag, habe ja schon gesagt, das Erste, was ich von dem Film dann gesehen habe, als ich gegoogelt, nachgeschaut habe, ist halt bei IMDb und habe gesehen, dass der wirklich unterirdische Bewertung hat und habe versucht, das aus meinem Kopf zu streichen, um möglichst urteilsfrei ranzugehen. Und der hat diese Bewertung definitiv nicht verdient, auch wenn wir jetzt, auch Basti und ich, da so einige Schwächen gesehen haben, aber also die Bewertungen sind wirklich ganz doll im Tiefpunkt. Und dann hat er auch in Cannes das quasi abgekriegt, den ganzen Spott gleich bei der Veröffentlichung. Das finde ich, das ist nicht gerechtfertigt. Ich fand auch, ich habe mir aufgeschrieben, ich hoffe, das ist richtig, 2 Millionen Budget, stimmt das? Habt ihr das geguckt? Ich finde, ein bisschen sieht man dem Film das an, dass der mit, dass da viel Herz reingesteckt werden musste, um das umzusetzen und da nicht mit Geld draufgeworfen wurde. Und ich hatte das Gefühl, dass es mir das auch noch mal sympathischer macht und da viel weniger kritisch drauf zu schauen, dass da, dass das nicht ein Film ist, wo richtig viel Kohle reingeflossen ist, um da irgendwie, auch wenn der nach David Lynch aussieht, um da abzukassieren irgendwie und das große Publikum ranzuholen, sondern dass da jemand den Film machen wollte. Und wenn man dann, das wusste ich auch vorher, Ryan Gosling den geschrieben hat und Regie gedreht hat, dann habe ich genau das gesehen, ein Herzensprojekt. Und das hat mir gefallen. Und alles, was ein bisschen schwierig war, haben wir gesagt. Ich würde den Film weiterempfehlen, alle, die die harten Szenen an so einem Film vertragen können und die Bock haben auf einfach Stimmung und auf collagenhafte Stimmung.
Super, ich danke dir, Fred. Basti, mach doch mal weiter.
Ich würde tatsächlich diesen Punkt vom Fred aufgreifen. Ich finde den eigentlich ganz gut. Den Gedanken hatte ich auch schon, dass der Ryan Gosling, der ist ja nicht nur Schauspieler, sondern der ist in dieser Filmwelt schon ganz lange drinne. Und ich glaube, die meisten denken so, oh, ich möchte auch mal einen Film machen. Ich will mal einen Film machen. Jetzt ist der Ryan Gosling also schon kein Unbekannter mehr und hat ein paar richtig gute Filme gemacht und hat natürlich halt auch ein bisschen Reputation und hat natürlich auch ein paar coole Leute an der Hand. Und dann sagt er, pass mal auf, ich kratze jetzt mal ein bisschen Geld zusammen. Ich frage ganz viele von den ganzen Kumpels, die ich so kenne, mit denen ich zusammengearbeitet habe. Hey, ich habe hier so ein Passion Project, sagt man ja. Hast du Bock mitzumachen? Ich habe hier so ein Drehbuch, das geht so in Richtung Lynch und auf einmal kommen sie alle an. Und er hat ja wirklich echt das Who is Who dieser des Independent-Kinos hat er um sich rumgeschaut. Das ist krass. Also wirklich, wir hatten schon gesagt, der Kameramann, den hatten wir schon geschnitten. Das ist ja auch so ein Ding halt. Das hat ja keine Unbekannte geschnitten. Das hat ja die Waldes Oskar dort hier hat es ja geschnitten. Die war ja auch schon mal bei uns im Podcast, als wir hier über Vergissmeinnicht gesprochen haben. Ne? Und noch viele andere hat er hier einfach mit an Bord geholt, weil das war so ein Passion-Projekt. Ich will einen Film machen, jetzt brauche ich halt irgendwie noch eine Idee. Und alles, was dieser Film uns hier so zeigt, so an Ideen, das sind so klassische Themen, die du in Filmschulen hast oder Leute, die so am Anfang ihrer Karriere sind, da werden erstmal die eigenen Erfahrungen, vielleicht wenn du aus einem schwierigen Viertel kommst, sowas wird da immer verarbeitet, da wird der ganze Frust, ganze Wut mit drinne verarbeitet und ist da drinne. Kann ich den Film großartig gar nicht ankreiden, will ich auch gar nicht, aber es ist halt doch sehr einfach. Und meine große Herausforderung eben bei dem Film ist tatsächlich, dass dieser Film sich weniger wie ein Film als wie ein Musikvideo anfühlt. Der ist so schablonenhaft, so elliptisch erzählt, aber ohne eine feste Handschrift. Und das macht es mir so schwer, Zugang zu finden. Beispiel, ich habe eine Aktion und will eine Reaktion und ich werde die ganze Zeit um diese Reaktion geprellt. Und manchmal kriege ich Reaktionen auf Dinge, die ich nur ganz kurz angeteased gesehen habe. Und da werde ich dann irgendwann auch wütend. Und der Film hat es tatsächlich zum Schluss wirklich fertig gebracht, dass ich wütend geworden bin, dass das so, hör auf, mich jetzt zu bombardieren. arbeite mit mir, gib mir doch einfach bitte was an die Hand. Also ich war dann echt ein bisschen sauer. Aber trotz alledem gefällt mir eigentlich, was ich sehe. Also, ne, also nicht falsch verstehen. Also ich finde ja die Bilder toll, ich finde die Musik toll, ich finde das Acting toll. Aber die Art und Weise, wie es gemacht, die Darreichungsform, da habe ich so Schwierigkeiten gehabt, da reinzukommen. Und ich bin dann jetzt nochmal durchgegangen, ich bin, habe mir teilweise Szenen nochmal angeschaut und konnte es halt wirklich echt spotten. Es ist tatsächlich einfach die Art und Weise, wie der seinen Film aufgelöst hat. Und wie inkohärent das ist, erzählt. Dann gibt's einige Szenen, die hat er komplett schön aufgelöst und andere hat einfach nur, ich will nicht sagen lieblos aneinandergereiht, aber er hat sie aneinandergereiht, wie ich es bei einem Musikvideo kenne. Und das ist sozusagen mein ganz großer Kritikpunkt, denn auf dem Papier, wie gesagt, müsste mir das Ding wirklich sehr gefallen und mir gefällt's tatsächlich handwerklich sehr gut und ich würde zum Beispiel sehr gerne einen zweiten und einen dritten Ryan Gosling Film sehen, denn ich bin sicherlich nicht der Einzige, der diesen Gedanken geäußert hat. Und wenn der nochmal einen Film macht, da gucke ich mir den auf jeden Fall an, weil der Grundansatz von ihm, den fände ich schon super und da bleibe ich dran, muss ich wirklich sagen. Also es ist wirklich irgendwie ein faszinierender Film, der mich überhaupt nicht erreicht hat.
Ich danke dir. Schön. Ich finde das total schön, dass wir es geschafft haben, jetzt innerhalb dieses Podcasts im Endeffekt genau das einzufangen, was der Film, glaube ich, im Allgemeinen auch tut. Nämlich zu spalten und ganz unterschiedliche Dinge zu bewirken bei den Menschen. Also so, wir haben es geschafft, die Gesamtheit der Kritiken irgendwie einzufangen. So, mit allem drum und dran. Und das mag ich erstmal grundsätzlich super gerne. Ich bin jetzt hier der Verfechter dieses Films. Ich habe jetzt bei diesen zwei Begegnungen mit diesem Film tatsächlich den auch bei mir nochmal aufgewertet. Ich hatte den vorher schon irgendwie bei 8 von 10 Punkten mit Herzchen dran. Und das ist auf 9 gelandet, einfach weil der mich so sehr kriegt und weil ich auch merke, boah, ich kann den auch einfach 2-3 Tage locker hintereinander gucken und ziehe da jedes Mal wieder was draus. Und das ist halt was bei mir dann so ein Stein im Brett hat. Aber einmal mehr natürlich wieder, weil mich eben Bilder kriegen, weil mich vor allem auch der Sound kriegt und weil mich halt diese Stimmung dann irgendwie so reinsaugt. Ne? Und wenn ich dazu noch Menschen sehe, denen ich wirklich gerne bei der Arbeit zugucke, dann bin ich da einfach schon total drin. Und für mich funktioniert halt eben dieses Märchenhafte, Parabelhafte, das, was der Film hier erzählen will, so. Und ich gehe da mit dem Fred komplett mit, dass Ryan Gosling hier ein absolutes Herzensprojekt hingelegt hat. Und das spüre ich, das sehe ich, das erkenne ich an und das mag ich hier auch ganz besonders gerne. Es gibt auch noch so einen anderen Film, auch mit Eva Mendes, nur ein paar Jahre vorher, Holy Motors war das, der eine ähnliche Kerbe reinschlägt. Ich war total fasziniert, dass der auf IMDb irgendwie, ich glaube, satte 3 Punkte insgesamt besser dasteht als dieser hier. Und ich gucke auf die Ich gucke auf die beiden Filme dann so drauf und denke mir, das ist eine verkehrte Welt, weil es das für mich überhaupt nicht trifft. Ich finde, Ryan Gosling hat hier wirklich ein unglaublich spannendes, interessantes, technisch geil gemachtes, packendes Werk hingelegt, das sicherlich nicht frei von Kritikpunkten ist, aber sehr viel Eigenes drin besitzt, sehr viel Besonderes drin besitzt und sehr viel hat, was man darin finden, entdecken, fühlen und damit machen kann und was einen durchziehen kann, durchzerren kann und was einen bewegen oder auch mal nachdenklich stehen lassen kann. Und ja, ich komme immer wieder in den Film rein, werde dadurch gezerrt, fliege aus dem Film wieder raus und habe gleich Bock, den bald nochmal reinzuschmeißen. Und das sagt für mich dann eigentlich schon alles. Zudem ein Soundtrack, den ich tatsächlich, obwohl ich echt selten losgelöst Soundtracks höre, den ich immer mal wieder gerne reinschmeiße. Auch diese Szene von Eva Mendes, die ihren ersten Auftritt da hat, das ist so ein ganz besonderer Song, den habe ich mir sofort in eine meiner Playlisten reingeschmissen. Also jetzt nicht mit Synthes und so weiter, sondern da halt was klassisches, älteres mag ich wahnsinnig gerne. Also als Fazit kann ich nur sagen, ich bin hin und weg jedes Mal wieder und empfehle den Film auch jedes Mal wieder gerne und weiß aber dennoch immer, wenn ich den empfehle, dass das nicht jedem gefällt und das kann ich auch nachvollziehen. So, aber es ist eine Entdeckung, es ist ein ganz starkes Regiedebüt und ich würde mir definitiv auch mehr Filme von Ryan Gosling wünschen. Ich glaube nicht, dass er das macht. Aber wer weiß, die Zukunft von Ryan Gosling ist hoffentlich noch lang und karrieregewaltig und vielfältig. Mhm. Vielleicht hat er irgendwann nochmal Bock und gerät da irgendwann nochmal rein und hat eine Idee und will das machen. Ich fände das ziemlich cool. Und bin sehr froh, dass ich den jetzt hier mitbringen und mit euch besprechen durfte. Und danke euch erstmal für eure Eindrücke, ihr Lieben.
Es war mir eine Freude.
Wir bringen noch einen kleinen Ausblick, würde ich sagen. Aber bevor wir diesen Ausblick bringen, mache ich ein bisschen Werbung. Dun, 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 Werbung. Ich habe nämlich wieder was zusammengerührt, ein neues Album. Und das mache ich diesmal nicht mit einem großen Teaser und so weiter und so fort, sondern lege das einfach hin, dass am 30.11. Low Orbit Drift das neue Album Liquid Life Form bei Bandcamp rauskommt. So, auf allen anderen Plattformen erstmal noch nicht. Ich mache das erstmal Bandcamp exklusiv und ich freue mich über jeden und jede, die da mal reinhören. Das Ganze ist wieder sehr filmmusiklastig, sehr Synthesizer-lastig. Diesmal weit weg von dem letzten Material, also nicht so krass experimentell, sondern eher in die Langsamkeit, eher in die Ruhe des Alls. Vielleicht mit so ein bisschen Trip-Hop-Einschlag der 90er an der einen oder anderen Stelle. Meine Sängerin, die liebe Leo, ist auch wieder mit dabei. Und ja, mehr möchte ich dazu gar nicht sagen. Geht mal bei Bandcamp vorbei, gebt mal Low Orbit Drift ein und bitte hört mal rein. Gebt dem Ganzen eine Chance, ein Ohr, da freue ich mich sehr. Basti, magst du uns reinnehmen in den Ausblick?
Ja, für das nächste Zweiergespräch bleiben wir zum letzten Mal in diesem Jahr die Trilogie, und zwar die Giallo-Trilogie, wollen wir abschließen. Und da haben wir einen Film gefunden und Udo kannte ihn schon, ich kannte ihn schon, ich hatte schon überlegt, eigentlich ist das ziemlich cool, weil er streift gefühlt nur einen Giallo und ist vielleicht ein Giallo und vielleicht doch nicht. Das müssen wir im Gespräch rausfinden. Es geht nämlich um Barbarian Sound Studio. Da freue ich mich sehr drauf. Da geht es nämlich vor allen Dingen um Sounddesign. Da geht es um einen Sounddesigner und wie ein Giallo-Film vertont wird. Und der Film ist a kind of its own. Und da freue ich mich sehr drauf, das Gespräch.
Dito, da freue ich mich ja wirklich riesig drauf. Und das nächste Dreiergespräch, Fred, das kannst du bitte mal ankündigen. Das ist deine Filmwahl.
Ja, Dark City, ein Film, den ich im Kino schauen durfte, damals, als er rauskam, das Glück hatte und seitdem ab und zu mal geschaut habe und mich jedes Mal darüber freue und gespannt bin, ob ihr das mit mir teilt.
Geil, ich habe den, glaube ich, einmal gesehen und ich bin mächtig gespannt, wie der jetzt auf mich wirkt, weil der ist so lange her. Ich weiß noch, ich fand den damals ziemlich geil, aber das damalige Udo, ich war echt noch verflucht jung. Ich habe keine Ahnung, wie der jetzt so auf mich wirkt.
Ob da nur Nostalgie mitschwingt oder ob der Film tatsächlich auch immer noch ein bisschen Magie mit
mitschwingt. Ja, damals fand ich den total revolutionär und geile Bilder und bam und super düster. Und ich bin mal gespannt, heute gucke ich mir den vielleicht mit völlig anderen Augen an und da bin ich super neugierig. Denn gerade wenn das so lange her ist, das macht ja viel manchmal, so ein Abstand. Gucken wir. Ja. Das war's auch mit dem Ausblick, würde ich sagen. Mehr Filme to come. Vielleicht auch noch eine Sonderfolge dieses Jahr. Vielleicht auch nicht. Wir werden sehen, wie das so alles passiert. Auf jeden Fall danke ich jetzt erstmal dir, lieber Fred, für deinen Eindruck. Dir, lieber Basti, für deine Worte.
Sehr gerne. Es war eine Freude.
Und dann wünsche ich allen Zuhörenden da draußen einen ganz wundervollen Einstieg in die Adventszeit und wir hören uns ja in Bälde auch schon wieder. Die Nostromo wird jetzt reinschwappern ins Wasser und die Laterne flackert aus und ich sage danke fürs Zuhören und adios.
Ahoi. Dem Ausklang sind jetzt garantiert alle eingeschlafen. Mit dieser Schlafzimmerstimme am Schluss von dir. Die Laternen gehen aus.
Ja. So.